Ich war eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, wieder wohnen zu lernen, weil ich das schon verlernt habe, herauszufinden, was brauche ich und was ist ein Zuhause. Wenn man ein Jahrzehnt auf der Straße ist, kann es ein Jahrzehnt brauchen, um die Straße wieder irgendwie wettzumachen.
Frei und gleich. Der Menschenrechtspodcast der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Ich bin Franziska Walser und ich grüße euch, wo immer ihr diesen Podcast hört. Vielleicht putzt ihr gerade eure Wohnung oder ihr seid auf dem Weg von der Arbeit nach Hause und leert noch schnell den Briefkasten, bevor ihr den Schlüssel in die Eingangstür steckt. Das sind ganz alltägliche Dinge, vielleicht sogar ein bisschen lästig. Zum Beispiel putze ich gar nicht so wahnsinnig gerne. Und gleichzeitig sind das Dinge, die für Menschen ohne feste Unterkunft unvorstellbar sind. Wir schauen uns hier in der 6. Folge von Frei und Gleich wieder ein Menschenrecht und seine Umsetzung genauer an. In Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte geht es um das Recht auf Wohlfahrt. Das klingt ein bisschen altertümlich, aber es ist brandaktuell. Ende 2022 hat der sogenannte Wohnungslosenbericht erstmals systematisch erfasst, wie viele Menschen in Deutschland ohne feste Unterkunft leben. Damals waren es 262.600 Menschen. Mal kurz zum Vergleich, das ist mehr als die Einwohnerzahl von Städten wie Aachen oder Chemnitz. Wobei nur ein Teil der Betroffenen wirklich auf der Straße lebt, also so wie viele von uns sich Obdachlosigkeit vorstellen. Die anderen nutzen zum Beispiel Notunterkünfte oder schlafen mal in einer Billigpension, schlafen auf der Gästecouch von Freunden und Bekannten. Das ist dann die sogenannte verdeckte Wohnungslosigkeit. Mein Gast heute kennt all diese Formen aus eigener Erfahrung. Rastlos, das ist das erste Wort, das Dominik Bloh zur Wohnungslosigkeit einfällt. Und würdelos. Wie ihr mit ganz kleinen, einfachen Dingen wohnungslosen Menschen mehr Menschenwürde geben könnt und was man im Umgang mit Betroffenen besser vermeiden sollte, das erfahrt ihr am Ende des Podcasts von meinem Kollegen Feli in unserem Menschenrechts-Hack. Also bleibt dran. Aber zuerst freue ich mich auf das Gespräch mit Dominik Bloh. Er hat 10 Jahre seines Lebens ohne feste Unterkunft gelebt, über diese Zeit einen Bestseller geschrieben, Unter Palmen aus Stahl. Und gerade Ende 2024 ist sein zweites Buch erschienen, Die Straße im Kopf. Dominik Bloh ist Mitgründer der gemeinnützigen Initiative Go Banjo, die Duschmöglichkeiten für Obdachlose anbietet. Und er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes. Das alles mit 36 Jahren. Hallo Dominik. Willkommen bei Frei und Gleich.
Schön, dass ich da sein darf.
Ich rufe die Gäste hier im Podcast immer vor dem eigentlichen Interview so ein bisschen an, damit wir so vorfühlen können, uns kennenlernen, letzte Fragen klären. Und das habe ich bei dir auch gemacht. Habe ich dich auf dem Handy angerufen, du bist rangegangen. Und das klingt jetzt total selbstverständlich, aber es war ja für dich gar keine Selbstverständlichkeit lange in deinem Leben. Also so ein Handy zu haben und es ist geladen und man kann da rangehen.
Gab's nicht, ja. Punkt. Ganz einfach. Und wenn es ein Handy gab, dann gab es keine Möglichkeit, das irgendwie zu laden die meiste Zeit. Und auf der Straße verliert man alles. Also ich konnte ein Handy haben, ganz oft aber ohne SIM-Karte, weil ich die SIM-Karte nicht kaufen konnte, weil ich keinen Ausweis dazu habe. Viele Dinge, die das erschweren und dann aber am Ende des Tages verliert man die Sachen und so. Wenn ich mal ein Handy hatte, dann hat das nur eine kurze Halbwertszeit.
Ja. Ich frage das, weil im Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, das ist ja der Grund, warum wir heute hier reden, da wird definiert, was zu einem angemessenen Lebensstandard gehört. Und da steht also Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung, notwendige soziale Leistungen. Mir war das schon klar, dass es auf der Straße schwierig ist, an Essen zu kommen, an warme Klamotten, dass das wichtig ist. Aber als ich dein Buch gelesen habe, da ist mir bewusst geworden, dass das eigentlich noch die kleinsten Probleme sind. Vielleicht kannst du mal ein Stück aus dem Buch lesen. Also da wird das nämlich sehr, sehr deutlich, was du gerade beschrieben hast. Dieses so, ich brauche was und ich krieg's nicht, weil alles dreht sich im Kreis und ich stehe wie vor der Wand.
Klar. Ich sitze vor einem Sachbearbeiter und muss meine Aktenzeichennummer vorlesen, damit er mit mir ein Gespräch beginnt. Beim Amt gibt es kein Geld zu holen. Die Bürokratie mit ihren Unterlagen. Reichen Sie bitte innerhalb von 2 Wochen folgende Unterlagen ein. Mietvertrag, Ihre Meldebestätigung sowie Kontoauszüge der letzten 3 Monate. Keine Wohnung, keine Meldeadresse und kein Konto ist gleich kein genehmigter Antrag.
Kannst du so ein bisschen erzählen, das ist jetzt so im zweiten Drittel des Buches, also in welcher Situation warst du da, du wolltest finanzielle Unterstützung beantragen, ne?
Genau, also erst einmal, ich bin deutscher Staatsbürger und damit ist man erstmal berechtigt, Leistungen in Anspruch zu nehmen und es heißt sehr oft der Sozialstaat und da bekommst du Hilfe und ich habe es versucht und genau an diesen Sachen bin ich gescheitert. Ich habe einen Antrag ausgefüllt, dann hieß es, da ist keine Meldeadresse drin, da ist kein Konto drin, ist ein unvollständig ausgefüllter Antrag und der kann nicht weiter bearbeitet werden. Und so kam es, dass ich nie wirklich es in den Leistungsbezug geschafft habe auf der Straße. Dafür aber hier und da, weil ich mich als mittellos schon bezeichnet habe, gab es dann 40 Euro Gutscheine oder so Essensmarken, ja. Und das gibt aber auch nur auf einmal. Das heißt, ich musste dann mit diesen 40 Euro Gutschein auf der Straße einen Wocheneinkauf machen, was auf der Straße schon gar nicht funktioniert.
Ja, weil kein Kühlschrank zum
Beispiel.
Kein
Kühlschrank, keine Möglichkeit, das zu lagern und alles auf einmal ausgeben und irgendwie transportieren. War also immer eine Hürde und deshalb, ich bin wirklich dafür, das Prinzip zu ändern. Es geht um Fordern und Fördern. Ja, und wir müssen das, glaube ich, umdrehen und sagen, ich sehe Not, statt mit dem Finger auf dich zu zeigen, strecke ich meine Hand aus, ich hole dich auf die Beine, wir gucken uns von Auge zu Auge an, ich fördere dich und jetzt können wir gucken, was ich fordern kann.
Wäre das dieser Ansatz, der Housing First genannt wird? Also, dass man sagt, erstmal in eine Meldeadresse zum Beispiel schaffen und von da aus dann weiter?
Ja, Housing First ist ein Teil. Housing First ist erstmal dazu da, um Obdachlosigkeit zu überwinden. Denn Obdachlosigkeit heißt Menschen ohne Obdach. Das heißt, man braucht ein Dach über dem Kopf, um Obdachlosigkeit beenden zu können. Das ist der erste Schritt. Aber es geht um das ganze Hilfesystem. Ja, das ganze Hilfesystem beruht auf dieses Prinzip. Ich fordere etwas von dir. Wir haben einen Sozialstaat, wir haben ein soziales Netz, wir haben Anlaufstellen. Du musst das machen, du musst jenes tun und dann kriegst du Hilfe. Menschen in prekären Lebenslagen können ganz viele Dinge nicht tun, wenn sie vermeintlich selbstverständlich für andere erscheinen. Ist es eine Hürde, den Briefkasten aufzumachen, nur einen Brief aufzumachen, irgendwo hinzugehen? Das kann wirklich schwer fallen. Mir ist es sehr oft schwer gefallen, weil ich mich geschämt habe für meine Situation. Auf der Straße habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Dann war es mir unangenehm, selbst in die Arge zu gehen. Ja. Und dann kam auch oft jemand von den Securities und hat gesagt, hier fühlen sich Menschen, andere Kunden belästigt, kommen sie ein anderes Mal in einem besseren Zustand und einem anderen Erscheinungsbild wieder. Ja, habe ich es gar nicht zum Sachbearbeiter geschafft. Und insofern, wir reden über hochschwellige Angebote und das müssen wir runtersetzen. Und ich glaube auch eben dieses, wir sind doch in der Position, Dinge zu ändern. Ich habe das Kapital, ich habe die Human Resources, ich habe die Möglichkeiten. Und statt weiter zu sagen, hier, tu das, bin ich doch eigentlich in der besseren Position, jemanden wirklich Perspektive zu schaffen. Und dann kommt Integrieren in die Gesellschaft, in den Arbeitsmarkt und was alles dazu gehört, um wieder ein geregeltes Leben führen zu können.
Ja, also es ist nämlich so gesehen wirklich ein Glücksfall, dass du diese Erfahrung gemacht hast und davon erzählen kannst und Leute aufklären kannst. Weil ich glaube, wenn man rumgehen würde und fragen würde, okay, Menschenrecht auf Wohnen, haben wir das in Deutschland? Alle würden sagen, ja klar, irgendwie muss ja niemand auf der Straße leben, ist ja ein Satz, den hört man oft, ne? Also das glauben Leute wirklich.
Ja, das glauben Leute bis in die höchsten Positionen. Ich werde nie vergessen, wie unsere ehemalige Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner zu mir kommt vor einer Talkshow und sagt, Herr Bloh, ich möchte Sie erinnern, in Deutschland muss kein Mensch auf der Straße leben. Und dann habe ich gedacht, wow, okay, das ist die Einstellung einer Ministerin, die sitzt im Kabinett. Wie denken Politikkolleginnen, wie denken die Menschen in den Parteien, ist das überhaupt auf der Agenda? Und 5 Jahre vorwärts muss man sagen, es hat sich was geändert. Ja, die Bundesregierung hat es inzwischen auf dem Schirm. Es gibt ein Bauministerium, was sich in dem Bereich Wohnen kümmert, was auch mit einem nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit, der im letzten Jahr verabschiedet wurde, die ersten Maßnahmen ergreift, um auch die EU-Resolution, die wir haben, nämlich bis 2030 Obdachlosigkeit zu beenden, auch in Deutschland umzusetzen. Ja, das ist spät gekommen, da hat die EU auch erstmal einen Rüffel nach Deutschland geschickt und dann hat man gesagt, ah ja, wir haben uns ja verpflichtet, jetzt müssen wir was tun. Aber ich saß letztes Jahr mit auf dieser Bundespressekonferenz, neben mir die Bauministerin Frau Geiwitz und ein Nationalspieler, weil sonst ist das Thema nicht interessant genug, da muss noch irgendjemand vom Fußball kommen. Aber da sitzt jemand in einer Verantwortungsposition und sagt, wir haben verfehlte Wohnungspolitik betrieben und wir haben das Problem nicht gesehen und jetzt versuchen wir, uns dem anzunehmen. Das ist jetzt der erste gute Schritt und ja, jetzt müssen wir schauen, was nach der nächsten Bundestagswahl passiert.
Ja, in der Tat. Es gab ja auch lange keine Zahlen zum Beispiel, ne? Und viele Leute haben immer nur die Menschen vor sich, die man vielleicht sieht, weiß ich nicht, in U-Bahnen oder so. Aber es gibt ja ganz viel auch verdeckte Wohnungslosigkeit. Also Leute, die dann bei Freunden von Freunden auf dem Sofa schlafen. Und du hast ja ganz viele Formen auch erlebt, ne? Von, also, das ist vielleicht auch wichtig, nochmal zu sagen, was gehört da überhaupt alles dazu?
Ja, ich würde sagen, das Bild, wenn ich jetzt sage, obdachlos, das dann viele von uns in den Kopf bekommen, ist erstmal die Oberfläche und Menschen ohne Obdach wirst du nicht erkennen. In den meisten Fällen,
ja. Weil sie auch nicht wollen, weil das so schambehaftet ist. Ne? Man
will
tut alles,
gehören.
Um
man,
nicht erkannt zu werden.
Ja, man bewahrt den Schein. Und insofern, die meisten Menschen leben verdeckt obdachlos. Das ist absolut richtig. Und an manchen Orten, das ist zum Teil so, du hast das in der Bahn gesagt, ich bin ja jetzt einen großen Teil auch in München, habe da auch irgendwie jetzt ein zweites Zuhause. Und in München gibt's kein Elend, in München gibt's keine Not, in München siehst du keine prekären Dinge und auch nicht Menschen, die so aussehen oder das Gefühl einem vermitteln. Und das finde ich fast beängstigend, weil es so sauber ist. Und dann komme ich nach Hamburg und dann erschlägt es einen schon wieder förmlich. Ja. Und das ist natürlich so auch ein gemachtes Prinzip. Und in Hamburg wird natürlich auch weiterhin sehr, sehr hart daran gearbeitet, das zu verdrängen und zu vertreiben, was in München bereits sehr gut gelungen ist. Aber das löst natürlich nie das Problem, sondern wir müssen jetzt systemisch denken, wir müssen an die Ursachen gehen und wirklich uns um auch die Schwächsten in unserer Gesellschaft ehrlich kümmern.
Ich würde gerne, du hast ja auch Bücher drüber geschrieben, so ein bisschen die Schritte nachvollziehen. Das war ja nicht auf einmal, dass das passiert ist, dass du eben ohne Wohnung dastandest, sondern das lief ja auch in verschiedenen Schritten ab. Und du warst 17 Jahre alt, als du das erste Mal ohne feste Bleibe in Hamburg unterwegs warst. Du warst noch minderjährig, also standest unter besonderem staatlichen Schutz eigentlich. Kannst du kurz erzählen für alle Leute, die die Bücher nicht gelesen hast, was da passiert ist?
Ja, ich war noch ein Jahr jünger. Also ich war jugendlich, 16 Jahre, als meine Mutter mich vor die Tür gesetzt hat, was auch eine 16-jährige Vorgeschichte natürlich hat. Meine Mama ist krank geworden, kurz gesagt, von Depressionen hin zur Schizophrenie. Und sie konnte nicht mehr länger meine Mutter sein, hat ihre Vormundschaft abgelegt und hat gesagt, ich schaff das nicht mehr. Ja, ich bin überfordert. Und mit dem Entschluss hat sie noch den folgeschwereren Move gemacht für mich, in dieser Nacht in mein Zimmer zu kommen und zu sagen, du hast noch eine Stunde Zeit und ich kann jetzt auch nicht warten, bis jemand dich in Obhut genommen hat oder Verantwortung übernimmt. Ich schaff's nicht mehr, mit dir in dieser Wohnung zu sein. Du musst raus. Und ich habe so dann noch meine Sachen zusammengepackt. Das waren zwei Koffer. Und dann habe ich meine ersten Schritte in die Obdachlosigkeit gemacht, was dann auch der rote Faden in meinem Leben wurde. Und über 10 Jahre hat's gebraucht, bis ich's wieder von der Straße runtergeschafft habe. Ich habe meiner Mutter damals und heute nie Schuld dafür gegeben.
Ja,
das hat Umstände und ich schreibe auch in meinen Büchern darüber. Und letztes Jahr war ich so alt wie meine Mutter, als sie das getan hat. Und dann ist mir auch nochmal klar geworden, wie jung sie war, was das für eine Geschichte war. Und natürlich ist ihre Geschichte mit meiner verbunden. Und es gab auch Gründe für sie. Und ich denke, das war auch die härteste Entscheidung, die sie in ihrem Leben treffen musste. Und bis heute habe ich viele Fragen, aber ich weiß, meine Mutter war darin nicht schuld.
Kannst du dich erinnern an Dinge, die dir damals geholfen haben? Also jetzt nicht von institutioneller Seite, sondern was Menschen gemacht haben. Ganz normale Menschen, denen du begegnet bist. Also ich weiß zum Beispiel, es gab so eine Szene, da hast du in der Schrebergartensiedlung übernachtet.
Das ist richtig. Also von institutioneller oder behördlicher Seite kam ja auch keine Hilfe. Deshalb, da sehe ich jemand, der wirklich schuldig war zu dieser Zeit. Und umso wichtiger war das, dass ich da eine Möglichkeit hatte. Ich bin erstmal in so eine Schrebergartensiedlung gegangen, habe irgendwo anders übernachtet. Dann kam die Polizei, weil ich entdeckt wurde. Und ich dachte, es ist aber trotzdem, irgendwie fühlt sich's hier sicher an. Und ich habe dann nochmal weitergesucht nach einer anderen Laube und bin dann da hingekommen. Und in der Tat war da auch die Tür auf und ich habe mich da reingelegt. Und mir ging's aber trotzdem irgendwie komisch am nächsten Morgen. Und ich habe da einen Brief geschrieben für den Besitzer und habe gesagt, hey, ich habe hier übernachtet, ganz ehrlich, und ich weiß gerade nicht wohin, wenn es okay ist, hier können Sie ja was schreiben und dann das nächste Mal, wenn ich komme und da Nein steht, dann ist okay, wenn Ja steht, würde ich gerne nochmal ein bisschen hier schlafen. Und in der Tat lag dann, als ich eine Nacht später wiedergekommen bin, der Zettel da beantwortet und sie ist so, ja, wir kommen in einem Monat wieder. So lange kannst du hier bleiben, wenn du das hier alles so ordentlich hinterlässt. Und das hat mir Hoffnung gegeben, ja, das hat mir wieder so den Glauben an das Gute im Menschen gegeben, aber auch, dass ich gut genug bin, irgendwo bleiben zu dürfen. Und deshalb war das so wichtig. Und ich finde, das zeigt eigentlich, wie viel wir tun können, wie wirksam wir sein können. Und manchmal wissen wir es aber gar nicht.
Was wir in dem Podcast immer mal wieder sehen und betonen, ist, dass die Menschenrechte alle miteinander zusammenhängen. Also es ist so ein Netz eigentlich, ne? Und wenn ein Menschenrecht nicht erfüllt wird, zum Beispiel jetzt in unserem Fall auf Wohnen und Lebensstandard, dann wird es an anderer Stelle auch schwer. Und wir haben auch schon über das Recht auf Bildung gesprochen. Du hast dein Abitur nachgeholt unter diesen Bedingungen. Also das war auch hart, dein Recht auf Bildung quasi umzusetzen und einzufordern unter den Bedingungen, unter denen du da gelebt hast. Wie hast du das denn gemacht?
Ja, also erstmal ist es schon so, dass Obdachlosigkeit außerhalb des Systems stattfindet. Das heißt, ich hatte keine Rechte. Ich habe auf alles verzichtet, ja, auf meine Grundrechte, auf meine Würde.
Ja, Wahlrecht, alles, ne, ist dann weg.
Es ist einfach, es ist eine andere Welt. Und was mir geholfen hat damals, und das war nicht irgendwie, weil ich ein Abi schaffen wollte, was mir heute sehr oft nachgesagt wird, so, ne, das ist eine starke Leistung, ist ja eine neoliberale Ideologie dahinter, kann ja jeder schaffen, wenn sie sich so anstrengen,
ja, genau,
auf der Straße. Ja. Habe ich irgendwann nach 7 Jahren gecheckt, mir hat noch nie jemand gesagt, was für eine starke Leistung ist, auf der Straße zu überleben. Wenn ich eine Lesung mache, da sind 100 Menschen, dann kommen danach 50 Leute zu mir und sagen, krass, dass sie das Abi machen. Mhm. Und das ist natürlich.
Das ist dieses Lebenslaufdenken, ne? Dieses, da hast du eine Station absolviert, was sozusagen in dem bürgerlichen Leben auch eine Station ist.
Genau, und das ist eine Leistungserbringung, ja, und eine Belohnung am Ende mit einem Abiturzeugnis. Und das ist natürlich eine große Gefahr, weil das bedient Narrative, die Märchen sind. Deshalb ist mir auch immer wichtig zu sagen, ich bin zur Schule gegangen, weil das von Montag bis Freitag von 8 bis 13:30 Uhr ein warmer, sicherer Raum war. Mhm. Da konnte mir niemand den Schlafsack anzünden, da konnte niemand auf mich draufpissen, da konnte niemand mit einem Messer versuchen, mich abzustechen, da konnte niemand mit einer zerbrochenen Flasche auf mich losgehen, da konnte niemand mit seinem Hund zähnefletschend vor mir stehen und sagen, ich lass jetzt los. Und insofern hat mir das völlig gereicht, gerne zur Schule zu gehen. Und der tiefer liegende Grund, und das meine ich mit Narrativen, wir müssen ja auch gucken, das ist ja alles scheiße gerade und es wird sich nichts ändern. Weil wir im Denken ändern müssen, ja. Und das heißt, wir müssen auch neue Geschichten erzählen. Und ich sag dann, hey, ich war auf der Straße, ich habe mich gefühlt, als wäre ich nichts, aber solange ich zur Schule gegangen bin, blieb ich noch ein Schüler. Und damit habe ich noch dazugehört. Und wir Menschen als soziale Wesen müssen immer ein Teil von etwas sein. Und ich habe mich als ein Teil von etwas gesehen, solange ich noch zur Schule gegangen bin. Und deshalb blieb ich auch dort, bis ich nicht mehr hingehen konnte und mein Abi hatte, ja.
Ja, ja. Du hast gerade gesagt, dieses, ich habe das überlebt über diesen langen Zeitraum und das ist die eigentliche Leistung. Ne? Habe ich das richtig verstanden? Würdest du es so sagen?
Das würde ich so sagen. Es gab den Tag, da war ich 27, habe gedacht, okay, vielleicht werde ich keine 30 Jahre alt. Und das ist ein ganz realer Gedanke gewesen. Und im Durchschnitt sterben Menschen, die ohne Obdach überleben müssen, 30 Jahre früher als Menschen in einem geregelten Leben.
Genau, da wollte ich nämlich dazu kommen, also weil ja auch körperliche und geistige Gesundheit sind auch Menschenrechte. Was sind denn die gesundheitlichen Folgen mental und körperlich von Leben auf der Straße? Oder was war es in deinem Fall?
Ja, das macht alles kaputt. Also macht den Körper kaputt und der Körper geht bekanntlich mit dem Geist. Insofern, das ist eine reine Zerstörung und das wird auch nie weggehen. Ja? Ich bin da für mein Leben geschädigt und habe aber gleichzeitig im Überlebenskampf natürlich gelernt, dass jetzt nichts bringt, mich daran runterzuziehen, sondern ich habe dann irgendwann den anderen Weg gewählt und versuche auch Negatives in was Positives umzuwandeln und aus was Schlechtem was Gutes zu machen. Und insofern, das zweite Buch heißt Die Straße im Kopf. Mhm. Ja, es wird
da geht es um das Leben danach letztendlich.
Ja,
ne?
Es wird auch jetzt in meinem Geregelten und alles, was du vorhin aufgezählt hast mit Bestseller und Bund. Das ist, für mich ist das nicht in meinem Kopf. Mhm. Für mich ist die Straße da. Und insofern heißt das, wie kann ich jetzt das Beste draus machen? Und da bin ich auf einem guten Weg und glaube, ich kann all das jetzt nutzen. Und nichtsdestotrotz, ja, auf der Straße keine Krankenversichertenkarte gehabt, geh zum Arzt, werd nicht untersucht, bekomm keine Leistung, komm von der Straße und dann ist das eine chronische Krankheit, die jetzt nie wieder weggehen wird. Psyche, erstmal Schulden, ja, die Krankenkasse hat mich nicht gefunden, hat mich aber natürlich weiterlaufen lassen.
Obwohl du keine Leistungen gekriegt hast.
Obwohl ich keine Leistungen bekommen habe. Muss dann erstmal nachzahlen, bin nicht im vollversicherten Leistungsumfang, kann also von der Straße auch erstmal Schulden an die Krankenkasse zahlen, statt irgendwie mir eine Therapie zu suchen, um das aufzuarbeiten, was passiert ist. Also auch das Ankommen habe ich festgestellt, das braucht Zeit und Geduld und da kommen nochmal ganz eigene Herausforderungen, die ja eine Wohnung mit sich bringen dann.
Das habe ich auch erst durch dein Buch gelernt, dass also diese Welle, die dann kommt, wenn die Meldeadresse wieder da ist, auch was zum Beispiel Schwarzfahren angeht, ne, dass dann so Bußgeldbelege auf einmal in der großen Masse einen finden sozusagen auf einmal wieder. Das finde ich total krass.
Rainer Haas und Kollegen lässt grüßen, Inkassodienstleister aus Baden-Baden. Ja, auch wieder ein Beweis für mich, dass Obdachlosigkeit außerhalb des Systems stattfindet, denn einer der Säulen ist die postalische Erreichbarkeit und mit meiner Meldeadresse kamen natürlich die Leute, die 10 Jahre gewartet haben und dann kommen aber Tagessäumniszuschläge, Zinsen und sonstige Dinge drauf und dann, ich stand glaube ich nach einem halben Jahr wieder in der eigenen Wohnung bei minus 30, 40.000 Euro, die da im Tor zur Hölle auf mich gewartet haben, als ich wieder einen Postkasten hatte. Und das kann natürlich dann auch Menschen wieder den Boden unter den Füßen wegreißen. Natürlich. Und man landet wieder genau da, wo man es gerade rausgeschafft hat.
Ja, das ist eigentlich krass, genau. Es drückt dich quasi wieder unter Wasser, ne? Wie wenn man auftaucht und dann, ja.
Insofern das Zurückfinden, ja. Und ich war eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, wieder wohnen zu lernen, weil ich das schon verlernt habe, herauszufinden, was brauche ich und was ist ein Zuhause. Und jetzt bin ich 9 Jahre tatsächlich bald von der Straße.
Fast genauso lang, wie du auf der Straße warst.
Ja, es ist immer noch nicht abgearbeitet. Ja, also es kann, wenn man ein Jahrzehnt auf der Straße ist, kann es ein Jahrzehnt brauchen, um die Straße wieder irgendwie wettzumachen.
Gab es denn, also genauso wie du reingekommen bist in vielen kleinen Schritten, war das Rauskommen auch ein Weg mit vielen kleinen Schritten oder gab es so einen Umkehrpunkt, wo du gedacht hast, okay, jetzt... Weiß ich nicht. Ja, du hattest es ja auch nicht wirklich in der Hand, ne? Vielleicht war es auch ein Glücksfall.
Also ja, das haben Reiche entschieden mit ihrer Philanthropie. Ich finde, Reiche sollen Steuern zahlen und sollen nicht, wenn sie Bock haben, Gutes tun und dann dafür ihr Geld ausgeben. Das sage ich meinen reichen Gönnern auch immer wieder, meinen Sugar Daddies. Der eine ist Bobby de Kaiser, ist ein ehemaliger Fußballprofi und Möbelmogul, der mich kennengelernt hat und der fand mich irgendwie dann cool, ja. Und dann hat er gesagt, ich helfe dir, ich habe einen Haufen Kohle. Komm, besorg dir eine Wohnung und zahl deine Miete für ein Jahr, damit du wieder auf die Beine kommst. Sowas sollte es natürlich nicht geben. Da muss der Staat Verantwortung übernehmen und nicht irgendwelche reichen Menschen. Und nachdem ich aus meiner ersten Wohnung ausziehen musste, weil ich auch, ich konnte nie einen eigenen Mietvertrag machen, ja, trotz Bundesverdienstkreuz und Bestseller. Die Verwaltung hat gesagt, ja, sie sind aber ein ehemaliger Obdachloser und da haben wir zu hohe Angst, ins Risiko zu gehen mit Mietausfällen oder Abnutzung der Wohnung. Sie kriegen bei uns keinen Mietvertrag. Und stattdessen musste ich dann ausziehen, hatte 3 Monate Zeit und hatte natürlich wieder kurz auch Angst. Wo geht's jetzt hin? In Hamburg, in der Großstadt, in 3 Monaten eine Wohnung finden. Ja, und jetzt wohne ich in Blankenese im Villenviertel, weil wieder ein reicher Mann gesagt hat, ja, ich mag dich doch, ich finde dich cool. Ich habe eine Villa und ich habe eine Einliegerwohnung mal gebaut für meine Kinder früher, weil ich wollte die mit 16 aus der Villa haben, also habe ich denen eine Wohnung gebaut. Was verrückt ist, heute sitze ich mit dem Sohn auf der Bank und er sagt, ich bin mit 16 in meine eigene Wohnung gezogen, die für mich gebaut wurde von meiner Family und du bist von deiner Familie mit 16 rausgeworfen worden und jetzt sitzen wir hier aber zu zweit. Und insofern... bin ich dankbar für die Menschen, aber am Ende des Tages brauchen wir genug Gelder, um Bildung, Gesundheit und Wohnen über unseren Staat aufzubauen und nicht über Philanthropie.
Ja, weil es kann ja nicht jeder so ein Cinderella-Moment haben, wie ne, dass jemand einmal kommt und einen rettet. Wie hast du den denn damals überhaupt kennengelernt?
Ja, wir haben uns kennengelernt in der Kleiderkammer in der Messehallen. In Hamburg und das war zu einer Zeit, wo sehr viele Geflüchtete in Hamburg angekommen sind, 2015. Und wir haben da zusammen Hosen gefaltet, um dann die Klamotten für die Menschen auf der anderen Seite in der Notunterkunft zu verteilen. habe ich ihm diesen Ellenbogentrick gezeigt, damit man so ein bisschen die Hosen kam ins Gespräch und jedenfalls halt sagte ich, ich helfe hier, weil ich das voll verstehen kann, Unsicherheit, nicht wissen wohin und dann aber aus Krisenkriegsregionen, also ich will was tun. Und er kam eine Woche später, meinte, es beeindruckt ihn und er kann das nicht glauben, dass man hilft, wenn man selber nichts hat und er hat sehr viel und jetzt würde er gerne mir helfen. Und dann haben wir uns verabredet und tatsächlich hat er sein Wort gehalten und 3 Monate später, im April 2016, bin ich dann von der Straße gekommen und zur Wohnungsübergabe. Ja. Bin aber auch erstmal 4 Wochen nicht hingegangen in die Wohnung. Ja, ich habe die Wohnungsübergabe gemacht, dann bin ich raus und auch das, ja, da halten sich die Leute die Hand vors Gesicht, denken so, wie kann das denn sein? Du hast doch jetzt eine Wohnung, so, wieso hast du einen Schlafsack in der Wohnung und gehst da wieder raus? Aber genau das ist es, ja. Ich bin auf der Straße erwachsen geworden. Das ist das, was ich kannte. Und das andere war so neu, dass ich die erste Zeit, also die ersten 4 Wochen, es nicht mal geschafft habe, dahin zu gehen. Und nach 5 Jahren habe ich mal ein Regal aufgemacht, sehe, oh, da ist ein Glas drin. Mhm. Da hatte kein Besteck, keine Pfanne, kein Topf, nicht mal einen Kühlschrank. Ja, ich lebe eigentlich noch wie auf der Straße. Und dann kam ich irgendwann zu diesem Gedanken, dass das alles noch kein Zuhause ist. Und dass wer mal sein Zuhause verliert, es wirklich schwer hat, das wieder zu finden und aufzubauen.
Du hilfst ja inzwischen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie du damals warst. Du hast diese Hilfsinitiative Go Banyu gegründet. Warum setzt du genau an dem Punkt an? Also bei Hygiene, bei Duschen können?
Ja, erstmal ist es keine Hilfsinitiative, sondern es ist ein gemeinnütziges Unternehmen. Mhm. Und wir müssen natürlich auch Wirtschaft transformieren. Das bedeutet, soziale Unternehmen fördern, die nicht für Profit da sind, sondern fürs Allgemeinwohl. Und darum finde ich es immer schade, wenn das so ein bisschen klein gemacht wird, weil ja, das ist eine Form, wie wir Wirtschaft denken können in Zukunft. Wir haben ein soziales Projekt, aber bei uns kann man auch ein Duschgel kaufen, ja. Und man könnte ja sogar sich entscheiden, nehme ich ein Unilever-Produkt oder greife ich zum Go Banyu Duschgel, mhm, was Menschen dann auch noch eine Dusche bringt. Und es ist der Duschbus für Menschen ohne Obdach und erklärt sich sehr einfach. Es ist ein Bus, wie man den kennt, aus dem öffentlichen Nahverkehr. Aber da sind keine Sitzplätze drin, sondern 3 voll ausgestattete Badezimmer. Und der fährt seit 2019 in Hamburg verschiedene Standorte an. Und ich glaube, es sind 30.000 Go Banyu Duschen seitdem angegangen.
Warum genau das? Also hast du das damals erfahren, dass dieses sich waschen können vielleicht mindestens genauso wichtig ist wie ich habe einen Schlafsack und ich weiß, wo mein Essen herkommt? Also weil es wäre vielleicht gar nicht das Erste, woran die Leute denken.
Es gibt diesen einen Satz, den ich für mich so geprägt habe. Ich war so lange dreckig, bis ich dachte, ich wäre Dreck. Mhm. Und auch da, ja, dieses immer äußerlich schmutzig sein, schlägt natürlich aufs innere Befinden und damit verliert man Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl. Ja, immer dreckig sein, das führt auch zur Scham und dadurch isoliert man sich und ist eine große Gefahr. Und ich glaube, wir können das alle gut verstehen. So, wir müssen uns wohlfühlen in unserer Haut. Ja, und waschen ist ein menschliches Grundbedürfnis, so wie Essen. Und deshalb sollte eigentlich jeder das Recht auf eine Dusche haben.
Und wie kann man euch unterstützen? Also jetzt abgesehen davon, das Duschgel zu kaufen, wo kann man das Duschgel überhaupt kaufen?
Das kann man bestimmt online kaufen und das gibt's in ein paar Drogerieketten. Mhm. Und wir wollen natürlich größer werden und es geht darum, ja, irgendwann. Der Markt regelt das, aber der Markt regelt auch nach Konsumentscheidungen von KonsumentInnen. Und auch in der Wirtschaft und in Kaufentscheidungen können wir auf ganz viele soziale Produkte zurückgreifen, die für die Allgemeinheit da sind. Und wie man uns unterstützen kann, wir suchen Menschen, die uns helfen. Wir sind in Hamburg, ja, jeder, der hier ein bisschen Zeit hat und aktiv werden will, das ist eine wichtige Arbeit. Und da suchen wir immer wieder Menschen, die uns unterstützen. Und wir haben den 2. Bus bekommen, weil der Bedarf einfach so hoch ist und wir merken, wir werden gebraucht, dass wir da jetzt gerade dran sind und da sammeln wir noch ein paar Taler für den Umbau. Also jeder, der noch ein paar Münzen übrig hat, der soll sie am besten den Menschen geben, die nach Hilfe fragen und sonst ist es aber bei Go Banyu auch gut angelegt.
Okay. Wenn ihr mehr wissen wollt und euch vielleicht auch engagieren und unterstützen wollt, wir haben euch die Webseite von GoBanyo in den Shownotes verlinkt und da könnt ihr auch nachlesen, wie die beiden Bücher von Dominik Blue heißen, die ich wirklich sehr empfehlen kann, weil das eine Perspektive ist, die man sonst wirklich selten liest. Ich lebe ja in Berlin, also in einer Großstadt, und da bin ich täglich mit verschiedenen Formen von Wohnungslosigkeit konfrontiert. Zeitungsverkäufer in der U-Bahn oder Zeltsiedlungen an meiner Joggingstrecke am Kanal. Und natürlich gebe ich manchmal Geld, wenn ich gefragt werde, aber nicht immer. Und ja, ich schaue auch manchmal weg. Aber genau das sollten wir nicht tun, wenn es um ein Menschenrecht wie würdevolles Wohnen geht. Denn Menschenrechte sind eben nur Worte auf Papier, wenn es keine Menschen gibt, die sie einfordern und mit Leben füllen. Und dieses mit Leben füllen muss gar nicht so kompliziert sein. Hier mir gegenüber steht wieder Feli vom Projekt Frei und Gleich. Feli, du bist ja wie ich ein Großstadtbewohner. Wie gehst du denn damit um? Was ist dir persönlich wichtig, wenn du Menschen, wohnungslose Menschen auf der Straße siehst zum Beispiel?
Ich finde, das Allerwichtigste ist nicht zu vergessen, dass wir einen Menschen vor uns haben, wenn wir einer obdachlosen Person begegnen. Es ist ein Mensch mit Bedürfnissen, mit einem Grund, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Und deswegen sollten wir, finde ich, niemals die Augenhöhe verlieren, wenn wir mit diesen Menschen sprechen oder ihnen Hilfe anbieten und nicht überstülpen.
Der Menschenrechtshack. Menschenrechte im Alltag verteidigen.
Was können wir denn machen, wenn wir solche Menschen sehen? Wie können wir gut helfen? Was hast du uns mitgebracht?
Als erstes sollten wir gut vorbereitet sein. Also wenn wir Hilfe anbieten möchten, müssen wir ja wissen, wie wir überhaupt Hilfe anbieten können. Mhm. Und ich habe hier vor mir die Kältekarte auf meinem Computer offen. Das ist eine deutschlandweite Karte, die einem eine Übersicht gibt, wo es Kältebusse gibt. Mhm. Und vor allem die Telefonnummern dazu. Es bringt natürlich nichts, wenn ich Hilfe anbieten will und dann nicht weiß, wie. Deswegen
würde oder erstmal anfangen zu googeln oder so.
Genau. Ja. Und am besten wäre es eigentlich, wenn alle Menschen in ihrem Alltag sofort die Nummer des Kältebusses in ihrer Umgebung auf ihrem Handy eingespeichert haben und da sofort anrufen können in einer Notsituation.
Ja. Also das leuchtet mir total ein. Da mache ich einfach K wie Kältebus in meinem Handy, speichere mir das ein, bin dann gerüstet sozusagen. Und mir ist ehrlich gesagt gar nicht so klar, also ich habe es noch nie gemacht, muss ich gestehen. Was macht denn so ein Kältebus dann, wenn ich ihn gerufen habe?
Also das kann man sich vorstellen wie eine erste Versorgungshilfe. Ich rufe diesen Kältebus an und gebe den Standort durch, warte entweder dort oder auch nicht. Und der Kältebus, der meistens durch Freiwillige gefahren wird, kommt dann zu dieser Stelle und geht mit der betroffenen Person in Kontakt, fragt nach, was die Person braucht. Und wenn die Person zum Beispiel selbst nicht mehr in der Lage ist, in eine Notschlafstelle zu gehen, transportiert der Kältebus die Person dorthin, bietet ihr Tee an, eine warme Decke.
Okay, aber eben alles auf Wunsch und es wäre niedrigschwelliger, als jetzt zu sagen, ich rufe gleich den Krankenwagen, tatütata, weil das ja die Leute vielleicht gar nicht wollen.
Genau, und da geht's ja um die Frage, ist die Person zurechnungsfähig oder nicht und ist es eine Notsituation oder nicht? Und das ist natürlich eine heikle Frage, weil ich muss eben einordnen können, ist die Person zurechnungsfähig oder nicht? Hm. Wenn die Person nicht zurechnungsfähig ist oder schwer verletzt ist oder es eine offensichtliche Notsituation ist, sollten wir natürlich direkt den Krankenwagen
rufen. Ja, weil man sonst Zeit verliert, die wichtig sein könnte.
Genau.
Ja. Okay.
Und wenn die Person aber den Eindruck macht, dass sie ansprechbar ist, sollten wir auf jeden Fall, wie schon gesagt, auf Augenhöhe mit der Person sprechen, nachfragen, was braucht die Person für eine Hilfe, anstatt sie der Person überzustülpen.
Ja. Also ich kenne das so von mir selber, dass man so das Gefühl hat, es gibt nicht so das eine richtig, sondern es gibt ganz viele richtig und natürlich entscheiden das die Menschen, die Betroffenen selber. Hast du das schon mal gemacht und was ist dann passiert, als du so jemanden angesprochen hast, zum Beispiel in Berlin auf der Straße?
Ja, schon öfter und das letzte Beispiel, was mir einfällt, war vor ein paar Monaten eine Person im Rollstuhl mit einem offensichtlich, also ein Bein, das ich hier gerade nicht beschreiben will, wie das aussah und ich habe dann sofort gedacht, okay, diese Person muss ins Krankenhaus, habe sie aber gefragt und sie sagte, nein, auf keinen Fall Krankenhaus. Und dann war ich natürlich in einem Dilemma eigentlich, weil ich nicht einschätzen konnte, wie zurechnungsfähig ist sie eigentlich. Naja, sie spricht ja mit mir und sie verneint eindeutig den Aufenthalt im Krankenhaus oder in der Notaufnahme. Ja. Und Meine Einschätzung von außen war aber, das ist hier eine Notsituation.
Und das muss man dann im Prinzip aushalten und sagen, die Menschen sind in charge und mündig und ich nehme sie ernst in dem Wunsch, den sie dann haben in dem Moment. Ne?
Genau, und in meinem Fall habe ich dann noch einen anderen Passanten gefragt und den mit einbezogen, weil ich selber nicht wusste, wie ich jetzt damit umgehen soll. Und dann hat das Gespräch einfach geholfen, um gemeinsam eine Entscheidung zu treffen.
Ja. Okay. Und was man ja sehr schnell machen kann, ohne sich irgendwie groß abzusprechen, ist eben diese Nummer jetzt einzuspeichern. Also ihr geht auf www.kältekarte.de, ist das richtig?
Ganz genau.
Ja, mit AE geschrieben natürlich. Und dann könnt ihr für eure Region ganz genau gucken, welche Kältebusse es gibt, von wann bis wann fahren die, welche Uhrzeiten und vor allem, wie ist die Telefonnummer und die dann einspeichern.
Sofort einspeichern, das dauert nur 30 Sekunden und damit haben wir dann wirklich das Werkzeug an der Hand, um helfen zu können.
Sehr gut, danke dir, Feli.
Danke dir, Franziska.
Danke, dass ihr uns zugehört habt. Ihr findet uns in der Zwischenzeit bis zur nächsten Folge bei Instagram und auf unserer Internetseite freiundgleich.info. Und eine kleine Erinnerung und ein Wunsch von mir noch, teilt diesen Podcast gerne mit Menschen, die Lust haben, unsere Gesellschaft noch ein bisschen freier und gleicher zu machen. Wenn ihr Vorschläge habt, zum Beispiel für Menschenrechts-Hacks, dann schreibt uns gerne an info@freiundgleich.info. Ich bin Franziska Walser. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss.
Das war Frei und Gleich, der Menschenrechts-Podcast der Evangelischen Kirche in Deutschland. Moderation: Franziska Walser. Hack-Moderation: Feli Zernack. Aufnahme, Schnitt und Sounddesign: Martin Mitdank. Produziert von der Gesellschaft für eine gute Zukunft. Im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die an diesem Podcast mitgewirkt haben.